Hallo ihr Lieben.
Ja, na? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte.
Ich wollte dich jetzt mal spontan witzig sein lassen. Mal gucken, wie das so läuft. Aber ist gut. Sollten wir mal die KI fragen, was du hättest besser, was du hättest besser sagen sollen am Anfang.
Ja, genau. Wenn ihr mal wieder den Chef bei euch zu Hause eingeladen habt und kein Chantre da habt, dann wisst ihr, was ihr tun müsst, nämlich diese Folge hören. So sieht's aus.
Okay, Chef.
Mein lieber Oliver, herzlich willkommen in Folge 199 am 31.03.2025. Und heute
eine noch.
Hat vor 700 Jahren, genau vor 700 Jahren,
Lothar Matthäus was gemacht?
Ich habe überhaupt nichts vorbereitet.
Hast du nicht?
Nein, gar nichts. Ja, nichts vorbereitet. Und wollte mir jetzt irgendwas ausdenken und bei 700 Jahren dachte ich, scheiße, das ist ganz schön lange her. Warum habe ich nicht 34 gesagt und mir irgendwas ausgedacht über Interneterfindungen? Die Kugel für die Maus wurde erfunden. Weißt du noch, dass Mäuse Kugeln drin hatten?
Entschuldige ganz kurz. Achso, Mäuse. Ja, natürlich hatten Mäuse. Also alle, die erstmal, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Wir müssen heute ein bisschen uns beeilen. Habe nämlich auch gerade die Nachricht von Pauline bekommen, dass ich mich wirklich beeilen muss. Wir nehmen jetzt hier gerade an einem Freitag auf und ich muss mit dem Gustav gleich los. Genau. Und wir haben jetzt eine gute halbe Stunde, aber die nutzen wir natürlich. Und also Mäuse hatten erstmal Kugeln drin, richtig? Das waren die 70er, 80er.
Zur Zeit der 90er.
Der Tierversuche. Aber was Loffi meint, ist natürlich die Computermaus, die mit einem Kabel auch noch verbunden war.
Ich glaube, nur deswegen heißt sie auch Maus, weil das so der Schwanz war.
Also der Schwanz Kabel war genau mit dem 486er verbunden war. Und genauso konnte man dann ganz entspannt zu Hause für die 2000 D-Mark, die es dann gekostet hatte, Solitär spielen.
Aber kannst du dich noch erinnern, dass dass das so verdreckt ist da drin von Handschweiß und das, was man auf dem Teppich, auf dem Tisch hatte und man musste das sauber machen?
Ich war nicht der Rechnertyp. Ich habe zu der Zeit, als so die ganzen Computer aufkamen, also ein Kumpel von mir hatte das. Wir hatten nicht das Geld, meine Eltern. Also als wirklich diese, man hat sich so einen Tower geholt und einen Monitor und das und das und das. Ich habe einfach einen C64, danach einen Amiga 500 geholt, weil für mich war eigentlich wirklich nur interessant, Spiele spielen.
Ja.
Und dann kam ja...
Du hattest einen C64 und einen Amiga 500?
Das waren meine zwei Computer.
Ja, da warst du ja auf jeden Fall schon Computerkind. Also ich habe mir einen C64, habe ich mir, glaube ich, mit 18 oder sowas gekauft, weil ich da Bock drauf hatte, da nochmal hinterher zu gehen. Aber ich hatte gar keinen Computer.
Aber
kein
Rechner,
Kind.
Aber das war ja Spielecomputer. Also da gab es ja keine Maus, sondern du hast halt einen Befehl eingegeben, lies jetzt die Diskette oder Datasette und warte eine halbe Stunde und dann kannst du halt eine Kackgrafik spielen.
Mit einem Joystick
spielen. Konntest
du dann Sachen spielen, auf dem Fernseher, auf dem C64. Genau. Aber Mäuse waren so richtig eklig. Also wenn man da lange mit dran gearbeitet hat, dann waren da so Haare und so Schmand, so Handschmodder war.
Ja, du solltest sie ja auch auf dem Mauspad stellen und nicht auf dem Bauch.
Ist ja egal, auch am Mauspad, du hast ja Schwitzhände und da ist ja die Kekskrümel und so, das Eistee, Pfanne, Eistee, Pfirsich, was da alles reingewandert ist.
Ja, da waren ja auch die ersten Porno-Erlebnisse für die meisten, die als das Internet aufkam.
Ja,
und deswegen,
gut,
ja, ich kann deine Erklärung verstehen.
Ich kannte eine sehr verdreckte Maus, aber... Oh Gott, sie hieß Gabi. Sie
einfach auf der Maustaste ausgerutscht.
Wir reißen alles ein, was wir in der letzten Folge alles so Tolles gemacht haben. Denn vielen
was
Dank.
Haben wir Tolles gemacht?
Wir haben anscheinend einen Nerv getroffen, weil das hatte ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe sehr viele, sehr persönliche Nachrichten bekommen. Und
ich
zwar wirklich.
Ist mir jetzt gerade eingefallen.
Zu dem
Gewalt,
Thema.
An Frauen und wie Frauen ausgesetzt sind. Situationen, die sich die, wie wir es auch beschrieben haben in der letzten Folge, die man sich da gar nicht reinfühlen kann, dass es einfach immer präsent ist.
Genau. Ja, und deswegen ist es wirklich so, dass wenn ihr Männer seid und ihr zuhört, dass es nämlich auch an euch ist, das anderen Männern zu erzählen. So, denn das ist ganz schwierig. Ich habe mit relativ vielen Frauen auch darüber gesprochen, die sagte, ja, wie oft sollen wir es den Männern denn noch sagen? So, die kapieren es halt erst, wenn ihr Männer das mal zwischendurch rüberbringt. Und genau dieses Vergewaltigungsangst haben im Knast, das ist so ein Thema, was nur Männer dann auch nachempfinden können. Und deswegen müssen Männer das Männern erzählen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, hatten wir letzte Folge gehabt. Und ja, also man kann sich da gar nicht reinversetzen, wie das in der Schule sein muss, wie das im Beruf, im Betrieb, wenn der Chef und die Mitarbeiter unflätige
wenn der Chef
Bemerkungen
mal wieder
machen, ist ja nur ein Spaß oder ein angetütert war bei der Sommerfeier, aber halt dann auch immer mal ein paar sexy Sprüche und boah, das sieht aber geil aus oder so. Und das machst du halt einfach nicht. Ja, das ist wieder so eine Männersache. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, früher hast du mit einer Keule die Beute gejagt. Es hat sich halt alles geändert und man kann sich halt auch immer so ein bisschen weiterentwickeln.
Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Viel schlimmer ist, auch wenn der Chef nach Hause kommt zu einem zu Besuch und man hat kein Chantrée.
Oh Gott, gab's mal so eine Werbung?
Nein, ja, aber wirklich, kannst du dich noch dran erinnern, dass es mal wirklich so die Werbung gab, dass der Chef demnächst zu uns nach Hause kommt, so ein Ehepaar, und dann war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben dann, was sollen wir dem denn anbieten?
Wir brauchen noch eine Plastikplane und Chantrée.
Na, aber die Frage ist halt wirklich, dieses Szenario, und ich kenne das aus meiner Kindheit, dass mal der Chef meines Vaters auch zu uns zu Besuch kam.
Ja,
das
waren alle aufgeregt.
Ja.
Das ist ja auch einfach eine Zeit gewesen, wo Mann und die Welt und die Gesellschaft und Gedanken nicht so vernetzt waren und aufgeklärt waren wie jetzt. Du warst dem ja ausgeliefert. Du konntest ja dann nicht danach posten, Alter, hier mein Chef eskaliert gerade und ich habe das mal gefilmt, sondern da war halt Existenzangst oder man will nichts falsch machen oder man hofft auf die Beförderung und man war dem sowohl positiv, aber als auch negativ im schlimmsten Fall ausgeliefert.
Weil man andererseits aber auch seinen Job bis zur Rente mehr oder minder geplant hat. Ne? Geh irgendwo hin und da kannst du bis zur Rente durcharbeiten. Als ich eine Berufsausbildung angefangen habe, haben damals meine Eltern gesagt, mach doch eine Banklehre, da bist du sicher und da kannst du bis zur Rente durcharbeiten. Das ist irgendwie das Mindset so gewesen.
Ich glaube, die einzigen zwei Berufe sogar, die es immer geben wird, vielleicht, sind einmal Rüstungsindustrie und Bestatter. Ne? Der Rest ist halt alles, alles andere ist Luxus.
Ich glaube, ich hätte bei der Rüstungsindustrie hätte ich mehr Angst vor dem Chef, weil der ist ja bewaffnet.
Aber du vielleicht ja auch.
Ja, das stimmt. Aber ich fand das als Kind halt auch so interessant, wie man mit diesem Begriff Chef. Also, weißt du, so als Kind war das halt auch nochmal was
ganz anderes. Das hast du ja ganz als
anderes.
Mensch. Also das ist ein Mensch, der genauso auf Toilette geht, erkältet ist und
vielleicht
einfach
Chef.
Nur einen besseren Abend ist. Der Chef, sowas wie ein Befehler. Und also man hat als Kind auch dann, man hätte nie irgendwas in Frage gestellt. Nee, der Chef hat gesagt, naja, okay, dann bleiben wir halt Sommerferien zu Hause.
Das ist so ein bisschen gewesen wie dieses Konstrukt. Also wenn man so als Kind drüber nachdenkt oder Sachen kapiert, war das ja auch so der König. Also ein König kann alles bestimmen. So,
ja,
wenn der das sagt, dann und der Chef war so ein bisschen das Äquivalent wie der König. Und ich glaube, kleinen Kindern, ich weiß nicht, ob ich es mal einem kleinen Kind so erklärt habe, als ich gefragt wurde, was der Bundeskanzler ist, dann habe ich gesagt, naja, das ist so ein bisschen wie der König von Deutschland. So, aber auch nicht wirklich. Aber diese Konstrukte sind für Kinder total normal. Und wir sagen so, ja, Fritze Merz. Kein
aber
Respekt.
Irgendwann weicht das alles ein bisschen auf. Entweder durch die Welt, wie sie vernetzt ist, oder durch eigenständiges und viel Denken oder durch die Eklatanz der den Job nicht Gutmachung von den Leuten oben, dass man das dann auch irgendwann in Frage stellt und so weiter und so fort. Aber ich dachte als Kind, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich war im evangelischen Kindergarten und ich dachte, habe ich meiner Mutter erzählt, dass der liebe Gott ja auch immer da ist. Ich habe das nicht gecheckt, weil es gab immer einen Gottesdienst für die Kinder einmal die Woche und da stand dann immer ein Mann und ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass er, dann hat sie gesagt, wie sieht denn der aus? Ich dachte so, der hat auf jeden Fall schwarze Lederschuhe an.
Ja, komisch, als Kinder.
Das war der liebe Gott.
Okay, ja, sehr gut. Ja, aber als Kinder guckt man auch sehr viel auf Schuhe. Also, das ist halt so, wenn man so klein ist.
Ist halt auch, Ja, man, oder Knie.
Ja, aber es ist halt wirklich so, dass...
Bei der katholischen Kirche anders.
Ja, natürlich, da guckt man nochmal anders auf Schuhe. Aber ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater für die Nachbarskinder mal den Weihnachtsmann gemimt hat. Und die sind dann ein halbes Jahr später, kamen die uns besuchen. Und
dann war das...
Und ja. Mein Vater hatte seine Arbeitsstiefel an, so das sind halt so, und der Kleine sagt so, du hast die gleichen Schuhe wie der Weihnachtsmann. So ein halbes Jahr später und die waren irgendwie 5 oder sowas. Also dementsprechend als Kind guckt man viel auf Schuhe. Aber wann hattest du denn das letzte Mal einen Chef? Kannst du dich dran erinnern?
Na, ich, also so wirklich, na was heißt Chef? Was heißt Chef? Darf ich mal hier in den Raum?
Was also, heißt Chef?
Ich arbeite Chef? Ja, also
ChatGPT.
Also ich war die ersten Jahre natürlich, als ich bei Alle zusammen, also bei der ersten Serie, wo ich mitgespielt habe und bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und bei Hintergittern und bei Serien, wo ich war, da war ich natürlich dann immer fest angestellt. Das heißt, theoretisch gab es dann Produzenten und eine Produktionsleitung und du hast einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, du kriegst die Dispo, hast die Texte auswendig zu lernen und gehst dann dahin und machst es dann. Ob der Außenwirkung von meiner Arbeit und wie ich das wohl gemacht habe und wie das ankam, noch unterstützt durch Bravo, RTL und Grundy, damals Grundy Ufa Produktion, war relativ schnell klar, dass es auch für die wichtig war, dass ich da bleibe. Das heißt, es hat sich relativ schnell geändert, sodass sie eher das, also Gefühl hatten, wahrscheinlich mir gefallen zu müssen, dass ich da dann bleibe und immer wieder verlängere, was ich dann aber nicht gemacht habe. Und bei der Musik, genau, da war auch, glaube ich, der erste oder die ersten zwei Musikverträge so, da hast du unterschrieben und warst dann schon eher dem Geschmack des Produktmanagers und des, na sag mal, des A&Rs unterworfen, aber...
Da hattest du auch keinen Chef,
hatte ich
ne?
auch. Aber es hat sich ja auch so entwickelt irgendwie und es war dann schon so ein Miteinander, würde ich sagen. Also so einen echten Chef, da ich ja nie wirklich gearbeitet habe. Man guckt meine Finger an.
Ja, ich weiß,
sanft, weich, wie die Katzen.
Nie hast du gearbeitet.
Ja, und bei dir? Also du hattest ja Chefs.
Ich hatte Chefs, ja also klar, natürlich in der Ausbildung hast du nicht nur Ausbilder, sondern da hast du ja auch dann irgendwann Vorstandsvorsitzenden von der Lufthansa, den ich, glaube ich, nur einmal getroffen habe. Aber es gab dann ja immer Chefs, also in Agenturen dann ja später auch, da habe ich Chefs gehabt. Ich habe super unangenehme Chefs gehabt, ich habe super nette Chefs gehabt. Und dann.
In welcher Branche war es? Ich meine, da musst du nicht persönlich werden, aber in welcher Branche war es am unangenehmsten?
Der Chef, ich hatte mal so einen Agenturchef, der war echt unangenehm. Also ich konnte ganz gut mit dem, aber das war ein unangenehmer Typ. Mhm. Also das war okay. So ein Typ, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, wenn man mit dem auf Dienstreise war, dann ist der, ohne Scheiß, der ist in ein Hotel gegangen und das habe ich mehrfach erlebt. Ist ins Hotelzimmer gegangen, hat eine Wurst in die Toilette gepackt, ist dann runtergegangen zum Empfang und hat gesagt, das ist ja wohl eine Frechheit, ich möchte ein Upgrade. Und hat das auch noch stolz erzählt, dass das sein Trick ist. Das ist wirklich kein Scheiß.
Wow.
Wow. So, also der war ein ganz schönes Arschloch.
Ich bin jetzt gerade Agenturchef, aber
ja, du bist Chef.
Nicht
ja,
gekommen,
du bist,
muss ich sagen. Ja.
Ja.
Nee, also ich mach das zu Hause und sag Pauline, sag mal, also guck, kick dir das mal an, ja, mach's mal richtig sauber.
Nee, ich will ein Upgrade, sagst du dann auch.
Ich will ein Upgrade.
Ja, aber,
überrasch mich.
Aber ja, ich war dann natürlich auch relativ häufig auch Chef. Also warte mal, ich müsste mal durchrechnen, wie häufig war ich denn Chef? Mit Angestellten 1, 2. Also ich war dann auch so Abteilungsleiter des Öfteren, wo ich dann auch Angestellte unter mir hatte, wo man dann ja auch wahrscheinlich der Chef ist für jemanden. Aber die zähle ich mal nicht mit. So richtig Chef war ich halt dreimal. Dreimal war ich Chef und ich weiß gar nicht, das hat mir gar nicht so gut gefallen.
Ja, bei mir ist es ja, dadurch, dass wir auch relativ viele Leute sind, ich glaube, jetzt sind wir, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute mit mir, 10, manchmal 11, die wir bei uns in der Agentur sind. Und da ich wahrscheinlich, also ich tippe immer drauf, immer so sehr, sehr ultra empathisch bin und mich versuche in jeden reinzufühlen und es passiert auch automatisch, will ich immer, dass es allen gut geht und du willst gar nicht wissen, was ich jeden Morgen ausgebe in den Läden drumherum.
Doch, das will ich genau wissen, auf Heller und Pfennig.
Nein, ich sag's dir nicht, aber dass jeder schön kandierte Nüsse und ein frisches Brot und belegte Brötchen und geschnittene Mango und das und das und das, kriegt jeder jeden Tag ein bisschen was hingestellt. Ich frag dann immer, wem kann ich noch was bringen, was machen und frisch gepressten O-Saft, dann hast du nicht gesehen, weil ich aber auch möchte, dass es allen gut geht. Und es soll ja kein Abarbeiten von Themen sein, sondern es soll ja ein schöner Ort sein, wo Leute kreativ sind und sich einfach wohlfühlen und denken, ach schön, ich bin heute wieder den ganzen Tag im Büro, aber da ist echt nett. Und das soll es ja sein und nicht das Gegenteil.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Das birgt natürlich aber auch Gefahren in sich, wenn es halt hart auf hart kommt und mal stressige Zeiten an stressigen Projekten sind. Und ich habe das auch gehabt, so in der Größe, ne? Dass man dann auch wenn Mitarbeiter zum Beispiel persönliche Probleme haben, kann man sich halt ganz schwer davon abgrenzen und man muss manchmal sich abgrenzen können. Und ich habe gemerkt, dass ich Probleme und Druck dann von Mitarbeitern mit in mein Privatleben mitgenommen habe. Und da gab es dann einen Fall, wo das so hart war, dass ich wirklich, dass mich das richtig runtergezogen hat. Also weil ein Mitarbeiter zu Hause Probleme hatte, Beziehungsprobleme und eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte, die sich quasi auf mich übertragen hatte, weil er den Druck, den er zu Hause hat, auf mich mit übertragen hat. Und das hat halt war nicht gut für die Firma, das war nicht gut für ihn, das war nicht gut für mich. Und das war eine ganz schreckliche Zeit. Also das ist halt, und ab einer gewissen Größe, bei 8, 9 Leuten ist das alles fein, aber stell dir mal vor, du hast 70 oder.
Jetzt kommt Werbung.
Olli, du weißt ja, wir haben darüber gesprochen, dass ich oft ein Problem habe. Ich trinke zu wenig und ich habe jetzt die Lösung.
Dann sag es mir bitte, weil genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich trinke, glaube ich, über den Tag verteilt einfach 3 oder 4 Kaffee und merke dann abends, ach du Schiete. Und mein Problem ist, ich will mich halt nicht, also nur mit Wasser, ich brauche Geschmack. Weißt du, was ich meine? Ich will was schmecken dabei, ein gutes Gefühl haben.
Hier ist die Lösung und zwar Holy. Holy ist die erste echte Alternative auch zu ungesunden Softdrinks. Und du kennst mich, der gerne mal so ein oder anderen Zuckertrank getrunken hat. Und das ist nämlich das Schöne, geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstlichen Aromen.
Aber wie soll das gehen, mein Lieber?
Holy hat 3 verschiedene Produktlinien. Einmal Holy Energy. Also ich weiß,
ich mache so viel Sport und ich merke halt, ich muss, oder gerade auch nach Auftritten, also ich schwitze viel aus, ich verbrenne viel und dann muss was nachgeführt werden.
Ja, aber du bist ja auch so eine kleine Koffeinmaus und Holy Energy ist die langanhaltende Alternative auch zu diesen ganzen Gummibärchenwassern mit fruchtigem Geschmack, ohne Taurin und funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine. Dann gibt es noch für mich als Gamer Holy Iced Tea. Ha?
Mhm.
Ja, 100% natürlicher Geschmack auf echter Teebasis, Antioxidantien, Ballaststoffmix. Ist der perfekte Durstlöscher, wenn ich mal wieder zocken will. Und dann hier für deinen Sport.
Gibst du auch für meinen Sport was?
Ja, Holy Hydration.
Ach, das meine ich.
Ist nämlich die gesündere Alternative zu künstlichen Sportgetränken. Hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe geben dir, Olli, alles zurück,
danke,
was du über den Tag verlierst.
Und ich gebe so viel, das kannst du mir mal wirklich glauben, beim Sport, auf dem Spinningrad, auf der Bühne, und man wird ja nicht jünger. Und ich achte darauf und will auch weiterhin darauf achten, dass ich dem Körper das zurückführe, weil gerade, ja, wir sind jetzt auch nicht mehr keine Teenager, wir sind auch aus dem Sven-Alter raus, das heißt, da muss was nachgeballert werden, aber ich will halt nämlich nicht, dass es dann einfach irgendein Zuckerzeug ist, wo ich nicht weiß, was drin ist. Und ich habe noch, vielleicht hast du da noch gleich eine Lösung für mich, ich habe aber auch keine Lösung, weil ich bin ja viel unterwegs, ich kann in Flugzeuge
auch nicht Getränkeflaschen mitnehmen.
In Bauch. Kannst du nicht, kannst du dich in Bauch mit Leim nehmen?
Ja, da könnte ich schmuggeln. Ja. Nee, aber ich kann jetzt keine Flaschen oder keine Flüssigkeiten mitnehmen. Wie funktioniert denn das dann?
Ja, da komme ich gleich drauf. Also, das Ganze ist natürlich ein Getränkepulver. Das packst du dir in den Shaker. Und glaub mir, den Shaker gibt es dazu. Da kannst du gleich Eiswürfel mit reinpacken. Denn wir haben einen Deal für unsere Hörer und für dich. Da bekommst du das Starter-Set Deluxe 14-mal Probierbox mit Energy, Hydration und Iced Tea. Ideal, um sich einmal durchs Sortiment zu probieren. Und zwar bekommt ihr dazu auch gleichzeitig noch den Thermobecher mit. Und zwar mit dem Gutscheincode LIEB5 für 5 Euro Rabatt. Ne, gib's auf die erste Bestellung. Oder einfach LIEB eingeben für 10%, wenn du schon Bestandskunde bist bei Holy.
Ja, besser geht's nicht. Also auch das Pulver zum Mitnehmen, du hast einen Shaker dabei und egal wo du bist, kannst du halt das Pulver, gehst du irgendwo zum Wasserhahn, haust dir rein und dann hast du Geschmack, aber auch Funktionalität und haust dir nicht irgendeinen Zucker hinter. Mega cool. Und das Schöne ist, soweit ich weiß, auch die Verpackung ist recycelbar. Das heißt, das kommt auch nicht in irgendwelchen großen Plastiktüten daher. Also ich muss sagen, von A bis Z perfekt durchdacht, gut für den Körper, mehr brauche ich nicht.
Dankeschön. Und dann fragst du noch mal kurz nach Eiswürfeln bei der Stewardess, Flugzeuge in Getränk, Bauch, innen rein, weißt du, hier, da, zack. LIEB 5 oder LIEB sind die Gutscheincodes, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So, jetzt geht's los.
Das war die Werbung.
Sowas. Das ist ja klar, aber dann bist du ja nicht, also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und ich würde trotzdem versuchen, für alle da zu sein. So, ich habe ein Glück, aber auch Partner dort, die das Ganze ein bisschen pragmatischer angehen. Also deswegen, also ich bin da, glaube ich, viel fürs Netzwerken, für Emotionen, für Kreativität zuständig. Es gibt dann aber auch Leute, die dann einfach dann andere Themen bearbeiten, wo es ganz gut ist, wenn ich mich da rausziehe.
Ja, das sagst du dann auch immer, ne? Das sagst du dann auch immer, sagst du dann so, ja, nee, deine Probleme, ich bring morgens Mango mit, weißt du? Das kannst du hier mit dem anderen besprechen. Nein, natürlich machst du das nicht, ich kenne dich ja.
Aber wenn du sagst, 70 Leute, na gut, dann bist du aber auch nicht, also wenn es eine Person, die für 70 zuständig ist, also das ist dann auch kein gut geführtes Unternehmen, da solltest du auf jeden Fall nochmal unter Abteilungsleiterinnen.
Und da ist es ja auch das Verständnis irgendwann der Mitarbeiter, die dann verstehen, der kann ja nicht sich von jedem alles anhören. Also das dreht sich dann auch nochmal so ein bisschen. 70 Leute habe ich aber auch noch nie gehabt.
Aber das finde ich immer toll, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite und auch gestern haben wir bei einem Unternehmen einen kleinen Werbespot gedreht in Braunschweig. Mittlerweile Deutschlands größter Hersteller für Brillengläser und war voll interessant. Ich habe mich gefühlt wie bei der Sendung mit der Maus, wo wirklich so vom Rohling, aus dem dann am Ende die perfekt geschliffene und gefärbte und entspiegelte und UV- und selbsttönende Glassache dann entsteht, also jeden einzelnen Arbeitsschritt.
Oh, wir müssen sprechen dann nochmal drüber. Da müssen wir nochmal privat nochmal drüber sprechen. Ich brauche Brillen.
Okay, ja, da können wir nochmal quatschen. Genau, was wollte ich sagen? Und bei der Firma, das habe ich dann gestern rausgehört, aber auch in vielen anderen Unternehmen, wo ich immer mal einmal im Jahr bin und Sachen mache und ich finde das toll, wenn da einfach die gleichen Leute entgegenkommen. Das zeigt immer, die scheinen sich da wohl zu fühlen und mit einem Lächeln auf dich zu kommen. Und das ist eine schöne Unternehmensführung. Und ich denke, das sollte auch so ein Ziel sein, dass das halt auch auf lange Sicht miteinander einfach gut klappt. Ich weiß nicht, wie wir gerade drauf gekommen sind, aber
wir sind Chef.
Das ist die Fluktuation einfach genauso. Wir sind Chef. Genau. So heißt die Folge. Wir sind Chef und wir sind beide so. Habe ich auch die Haare nach hinten gegelt?
Wenn du möchtest, hast du Haare nach hinten gegelt. Wir sind so 80er, 90er Jahre Gordon Gekko.
Ja, so mit Schulterpolstern, aber genau. Halten beide den Daumen nach oben, nach vorne.
Natürlich, auf jeden Fall. Komm in die Krypto-Gruppe.
Vielleicht hat einer von uns beiden aber auch ein tragbares Telefon mit so einem Koffer umhängen.
Das habe ich dir. Ich habe ein Foto von dir mit so einem Telefon bei mir im Garten.
Stimmt.
Das stimmt. Ja. Das ist wirklich so.
Aber ein Foto. Ey, Themenwechsel.
Ja.
ChatGPT echt, die Foto-Engine hat ein bisschen zugelegt. Ich glaube,
das ist total spannend. Also da passiert eine ganze Menge. Das wirft auch eine ganze Menge um. Ich habe es so schnell nicht kommen sehen, dass man, ist für viele Prompter ist das aus, so die sich AI-Prompter genannt haben und in Agenturen arbeiten. Die Evolution, Revolution frisst ihre ersten Kinder. Also das ist wirklich spannend. Für mich ändert sich da relativ wenig so.
Wenig, weil das wieder eine Sache ist, also weil du weißt, wie du das alles einsetzt und genau, sich für dich entweder im besten Fall Sachen verbessern oder so bleiben, wie sie sind. Aber ich merke, und da hatten wir auch schon mal in den ersten Folgen, und da wussten wir noch gar nicht, wo dieses Thema hinführt. Ich habe jetzt gerade gesehen, so Posts von, ich glaube, einer Stimme von einer Sprecherin von den Simpsons, glaube ich, und von ich glaube, Santiago Ziesma, der den SpongeBob unter anderem spricht, so Postings mit ihrem Körper und wie sie das Zeichentrickgesicht der von ihnen synchronisierten Person davor halten, dass die jetzt langsam auf die Barrikaden gehen, weil sie auch sagen, selbst wenn wir nicht namentlich genannt werden und bla und so und hast du nicht gesehen und aber die KI, die jetzt auch schon anfängt zu synchronisieren, wird ja trotzdem mit unseren Stimmen gefüttert. Wir wollen nicht, dass wir, aber das ist auch schon zu spät, glaube ich.
Das ist viel zu spät,
Weil alles, was ja jemals im Internet war, hochgeladen war.
Das ist schon, also du darfst die Stimme nicht einfach benutzen. Das ist einfach das.
Ja, aber es
gibt auch schon Gerichts. Ja, darum geht es gar nicht. Also du kannst ja, wenn du Sprecher bist, hingehen und deine Stimme einfach lizenzieren.
Lizenzieren.
So,
lassen,
wie schön ist das, weil dann musst du nicht mal ins Studio gehen, sondern dann.
Das ist jetzt auch eine steile These, wo dir, glaube ich, auch Leute ins Gesicht springen würden, aber.
Nein, ich sag sie einfach genau so, weil es gibt dieses wunderbare Keanu Reeves-Interview von vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wo er sagt: kann ich mein Gesicht und mich lizenzieren lassen? Ist doch super, kann ich 3 Filme gleichzeitig machen und muss nicht mal das Haus verlassen, ist doch toll. So. Moment. Da bestehende Geschäftsmodelle brechen gerade weg. Und dass das Menschen Angst macht, das kann ich total verstehen. Aber zu sagen, wir müssen das aufhalten oder innehalten, funktioniert nicht.
Nee, das geht ja nicht. Das ist ja klar. Natürlich ist dann so ein Keanu Reeves oder so ein paar Top-Sprecherinnen. Das sind natürlich dann die Luxus-Varianten davon. Natürlich, also es tut mir
gründet eine Agentur und verkauft eure Stimmen. Lizenziert. Das ist die einzige Möglichkeit.
Das ist der einzige Weg. Deswegen, das wollte ich gerade sagen. Es ist wahrscheinlich wirklich der einzige Weg, noch zu partizipieren. Und ich glaube, also man muss darauf aufmerksam machen, klar, man wird es aber nicht, das ist ja, das sage ich ja auch die ganze Zeit, auch bei Filmemacherinnen und Filmemachern, mit denen ich arbeite, egal in welchem Bereich. Das sind am Ende sind es Tools. Ich meine, irgendwann gab es die Animation, weiß ich noch, bei Jurassic Park, da hat noch ein Typ mit Knet Figuren den T-Rex gemacht und im Prozess hat aber ein anderer, der in seiner Abteilung gearbeitet, hat mal das erste Mal so ein laufendes 3D-Animationsmodell gestartet, wo dann irgendwann der Chef gesagt hat, Alter, ja, natürlich.
Da ist er wieder, der Chef.
Sieht einfach, der kam der Chef und hat gesagt,
wo ist der Sean Dreh?
Das sieht besser aus als die Knetfiguren, was man vielleicht noch bei Star Wars ein bisschen und in den 60ern bei den Herkules-Filmen gemacht hat. Aber ja, natürlich, und eben jetzt 3D. Und da werden auch viele Modellmenschen gesagt haben, Mensch, Mann, da nimmt uns das weg. Man muss am Ende adaptieren. Es ist trotzdem schade, weil ich weiß, da werden auch wieder viele auf der Strecke bleiben. Aber am Ende, ja, je schneller man sich damit auseinandersetzt und guckt, wie kann man das dann eher als Bonus und nicht als Malus auffassen und für sich irgendwie mit einbinden. Die Möglichkeit musst du natürlich auch erstmal haben, Netzwerk, Finanzen etc.
Ja, gründet eine Agentur. Also das ist halt genau das Ding. Gründet eine Agentur, vereinigt euch, damit ihr eure Rechte auch bekommt und Lizenzverhandlungen führen könnt und nicht jeder einen eigenen Vertrag macht und der eine macht's günstig und der andere billig, sondern steht dafür eure Rechte ein, wie es nach vorne weitergeht. Man kann ja nicht sagen, wir halten das jetzt auf und ich sag, wir haben ja schon mehrfach über Synchronindustrie gesprochen, dass Leute immer mehr auf Englisch gucken und da immer weniger Budgets da sind. Das ist klar. Und dass jetzt auch alle probieren irgendwie, ein Freund von mir, der ist auch Sprecher, der sollte, hat das erste Mal einen Vertrag hingehalten bekommen für ein Computerspiel, in dem stand drin, ja, und wenn wir Fortsetzung machen, können wir deine Stimme mit KI benutzen. Wo er gesagt hat, unterschreibe ich nicht. So, hätte der eine Agentur.
Oder er kann, genau, würde die ihn vertreten und generell sagen, nee, das sind hier so unsere Gewerkschaftsstandards, egal wer wo was einspricht und wenn ihr eine Fortsetzung macht, dann gibt's einfach ein Fee, dann kommt halt die Person nicht mehr ins Studio, aber bekommt trotzdem Geld dann davor, dafür, wo kommen wir denn dahin? Aber auch, ich meine, es kann auch keine KI, jedenfalls noch nicht, so emotional Texte und so nuanciert und so weiter einsprechen, aber das ist auch nur, tippe ich, eine Frage der Zeit und manchmal ist es wahrscheinlich schon ganz schön nah dran.
Ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hatte das gehört von einer Sprecherin, mit der ich befreundet bin, die auch gesagt hat, ja, früher ist sie dann ins Studio gegangen und hat dann ein Hörbuch eingesprochen und musste wohin, dann gab es dann einen Synchronregisseur und so weiter und so fort. Und mittlerweile sitzt sie halt, oder wahrscheinlich schon eine längere Zeit, sitzen die dann halt zu Hause, haben sich eine kleine Kammer gebaut, die ein bisschen schalldicht ist und dann wird dann halt, je nachdem wie man Zeit hat, eingelesen in ein Programm. Die KI prüft das, nämlich der Text, der sozusagen zu lesen ist, mit dem, was gesprochen ist. Und das heißt, dann an der anderen Seite kriegt dann nämlich dann schon eigentlich vorbereitet und die Pausen weggeschnitten, kriegt dann schon jemand das so hin und sagt, dann sagt die KI dir oder das Programm sagt dir dann, hör dir mal den Satz an, ist das richtig ausgesprochen oder muss das nochmal verändert werden oder sagt das sogar den Sprecherinnen und Sprechern, dass sie das nochmal verändern sollen. Also auch da, natürlich, am Ende wird immer versucht, das Ganze zu optimieren, zu verkürzen, zu vergünstigen.
Ja.
Aber ist halt schade, dass immer Schnittstelle Mensch, Maschine sich immer in eine bestimmte Richtung entwickeln wird. Nämlich immer mehr Maschine, immer weniger Mensch.
Ja, obwohl ich das auch sehe. Ja, ich habe für ja öfter die Diskussion auch bei den Videos, die ich gemacht habe. Ich habe es jetzt am Sonntag erlebt, wo ich ja das mein Video vorstellen durfte in Wien zu DJ Hell und Jonathan Mese. Mhm. Durfte ich auf die Bühne, da wurde das Video abgespielt. Es war großartig und dann waren am Ende auch
tolle Artikel in der Süddeutschen übrigens, hinter der Paywall oder auch in der echten Süddeutschen, könnt ihr nochmal gucken.
Ja.
Ja, waren große Artikel darüber, über eure gemeinsame Performance sozusagen.
Ja, und die Arbeit, es war wirklich auch, es war ein wunderbarer Abend, sehr skurril. Ich werde da die nächsten Wochen vielleicht nochmal das ein oder andere drüber erzählen. Aber da kam dann auch die Frage, habt ihr noch Fragen, ne, ans Publikum, nachdem das Album vorgestellt wurde und das Video? Und dann kam eine Frage aus dem Publikum, war so, ja, warum denn KI? Also, da bist du, Jonathan, bist ja, da ist dein dicker Bauch, ist ja da weg und optimiert und warum KI? Und er sagte halt nur, ja, ich esse gerne, ich bin gerne dick, ich bin aber auch gerne dünn. Es ist egal, was ihr macht, aber macht es mit Liebe. Wenn ihr Bus fahrt, fahrt den Bus mit Liebe. Und genau das ist das andere, selbst das Arbeiten mit der KI, wenn du das mit Liebe machst, weil es ist ja Handarbeit, was ich mache. Das stellen sich ja immer Leute vor. Dann kommt da auch was Schönes bei raus. Und das nur abzulehnen und zu sagen, das ist keine Kunst oder das wird nicht funktionieren, weil das wird bleiben, das Ganze.
Das stimmt. Ich benutze das jetzt auch immer mehr in Kreativprozessen und als einfach als Support oder manchmal als Zeitersparnis und manchmal auch erschreckenderweise mit einer schönen Grundidee, wo du aber weißt, okay, ist aber sehr platt und jetzt sehr erwartbar, aber den Gedanken kann man ja mal aufnehmen und dann selber dran weiterarbeiten und dann ist es einfach wie eine Assistenz, die man da hat. Und
ja, ich habe dich so ein bisschen überrascht mit ein paar Musikstücken, ne?
Ach so, ja, das auch, ja, das war auch witzig. Also, dass du zum Beispiel, war ich im Auto und da hat mir jemand was erzählt, auch über ChatGPT und was da jetzt möglich ist. Und das war so ein Pipifax. Und auch das, was ich mache, ist ja Pipifax. Und da habe ich gesagt, warte mal ganz kurz. Und ich sage, hey ChatGPT. Und dann habe ich den Namen von der Person gesagt, was er arbeitet und was so sein Claim ist.
Ja.
Und mach mir mal bitte einen Schlagertext da draus. Dann war das in 10 Sekunden fertig oder in 5. Und dann habe ich den in ein anderes Programm eingefügt und habe dem Programm gesagt, jetzt mach da mal bitte ein Lied draus in dem und dem Genre. Und dann war dann nochmal 15 Sekunden später, habe ich ihm das Handy ans Ohr gehalten und dann wurde ihm quasi von diesem Programm ein Schlagerlied über ihn und sein Leben und seine Arbeit vorgesungen. Und der hat mich nur angeguckt und hat gesagt, Alter, was ist ja gerade passiert? Der konnte es gar nicht fassen.
Ja, so. Das ist und das ist so lustig, weil man dadurch natürlich auch, und das ist viele haben den Ansatz, sagen, ja, das killt ja die Kreativität. Nein, man kommt dadurch auch auf Ideen, dann zu sagen, ja, ey, das, was sich die KI da ausgedacht hat, war im Ansatz witzig, ich verändere das nochmal. Und das ist sowohl für die Musik als auch für Bild, als auch für Ton. Und ja, ich kann nur sagen, keine Angst, sondern beschäftigt euch damit. Jeder.
Finde ich auch gut. Ich meine, wir haben ja auch dich eigentlich, guck mal, wo wir beide zusammengekommen sind, du und ich, da warst du einfach, du warst hauptberuflich oder bist es ja auch noch teils Podcaster mit erfolgreichen Podcasts und hast dich dann dem Thema KI irgendwann mal angenommen und gewidmet. Ja. Und
Ist mein Hauptberuf gerade.
Ja, und das ist crazy, wie sich das einfach weiterentwickelt hat. Und ich weiß ja auch von Sachen, die du mir erzählt hast, dass da auch, dass da noch lange nicht Schluss ist. Und das ist echt toll. Das finde ich großartig. Und dass wir das hier in unserer vorletzten Folge auch nochmal so rausgearbeitet haben. Vor der Abschlussfolge, so wird sie heißen, die 200. Ja, ja. Ist doch schön, wenn sich da dieser Kreis jetzt einfach mal schließt.
Ja, du, das ist ja einfach
bitte,
auch so.
Endlich mal.
Es ist ja auch einfach so, das ist ja auch die Zeit, weißt du, Late Night Berlin hat sein Ende angekündigt.
Naja.
Ja.
Die Karten für April sind aber trotzdem noch. Also kannst noch Karten für.
Ach so.
Ja, April noch so? Bei Eventim noch, ja. Also da wird einfach was anderes dann stattfinden.
Oh, ja, aber Late Night Berlin wird es nicht mehr weitergeben. Ich glaube, Fiete Gastro hat auch aufgehört, der kulinarische Podcast.
Schade! Ja. Was hast du denn? Ich habe schade gesagt.
Ja, ja.
Hallo?
Ja, ja. Und nee, das ist dann einfach, es gibt halt... es gibt da halt eben dann... Jetzt, nee, das ist halt, vielleicht machen wir nur 200 Folgen, vielleicht ist das damit auch der Kreis, dann ich habe einen neuen Job, ja. Das war die Idee an diesem Podcast.
Ist ja auch so.
Ne? Und
dadurch, dass du ja durch mich hier Leute wie Bürger Lars Dietrich und so weiter und so fort kennengelernt hast.
Ja, das ist so schön. Ja. Lars Dietrich habe ich kennengelernt und so weiter, ja, das ist halt wirklich toll. Wann machst du mit dem eigentlich deinen Podcast? Geht das dann weiter? Ist die 201 mit Bürger Lars Dietrich?
Nee, da ist wirklich gar nichts geplant. Und also auch wenn wir hier aufhören, das ist reiner Zufall.
Ja.
Hab das nämlich gestern gehört von einem Bekannten, dass eine Firma das zweimal, also diese, ich glaube, man nennt es, sie haben heiß saniert. Das
zweimal die pleite
Firma
gegangen?
Zweimal ist die Firma also abgebrannt, also mit Feuer.
Ja.
Und jetzt beim letzten Mal war sogar durch Zufall eine Woche später in einem anderen Land die neue Fabrik fertig.
Ah, nein.
Mensch. Ach, da haben wir ja aus Versehen vor einem Jahr schon angefangen, woanders zu bauen.
Sind wir eigentlich als Podcast feuerversichert, ist die Frage.
Das weiß ich nicht.
Was passiert, wenn hier der Podcast abbrennt? Gott, dann...
Aber wir sind Chef.
Ja,
unser Leben ja, wir gucken mal einfach. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Ja, die so gibt's ja, die 200, die gibt's ja noch. Also da machen wir auf jeden Fall, die machen wir voll.
Da machen wir einen Feitstanz ums Hexenfeuer.
Ja, ums Hexenfeuer?
Ja, da sehe ich dich ja auch immer noch in so einer Jurte.
Ja, Jurte.
Und als
Sex-Schamane. Ja, ich bin quasi der
KI-Schamane.
Der KI-Schamane. Ist leider auch gut. Ist leider auch gut. Ein gutes Cover. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Wir sind Chef. Ja. Oh Gott. Ja, mal gucken, wo das alles hinführt. Also ich freue mich darüber, dass du mit deiner Agentur so glücklich bist.
Wenn ich noch gesund werde, bin ich noch ein bisschen glücklicher.
Ja, du siehst sehr gesund aus. Ich glaube, du täuschst das vor.
Ja, genau.
Das ist, super. Weißt du, das ist halt, ich glaube nicht an deine Krankheit. Das ist doch.
Du Schwurbler.
Ja, nee, das, oh Gott, ich sag nichts.
Ich glaub nicht an. Nee, egal, ich sag jetzt
auch nicht. Ich auch nicht.
Komm,
nee.
Komm, wir binden hier ab, weil ich muss in 3 Minuten.
Du musst in 3 Minuten los, ne? Ja, verdammt. Schade,
das ist eine tolle Folge. Überleg doch mal, wie schön diese Folge war.
Ja, das, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Aufhören, wenn es am schönsten ist. Also, ihr Lieben, dann kommt gut in die Woche.
Ja, sorry, dass es nur so kurz ist. Olli hat mal wieder keine Zeit für euch. Das ist halt so, so ist er als Chef. Immer unterwegs, muss noch Mango kaufen. So, in diesem Sinne, tschüss.
Regrimation. Bis dann.